Ja, das ganze Leben Jesus.
Reicht das denn? Ist das genug? Oder müsste man noch mehr tun? Manche Christen sind da so ein bisschen unsicher und denken, etwas mehr schadet nicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das hatte mit einer Taufe zu tun. Und zwar gab es eine Gemeinde, in dieser Gemeinde war eine Lehre, dass wenn man zum Glauben kommt und sich taufen lässt, man dann keine Sünden mehr begehen würde. Man wäre also perfekt. Und ein Mann, der immer mit seiner Schuld so gehadert hat, gesagt, dann lasse ich mir endlich taufen, dann ist das Problem erledigt. Er lässt sich also taufen im Winter, sie müssen also das Eis aufhacken für ihn und dann wird er getauft. Als er rauskommt, wird er gefragt, wie es ihm geht und sagt er, ich habe mich so gefreut, ich habe noch niemals gefroren. Und dann sagen die beiden, die ihn getauft haben, er lügt immer noch, wir müssen ihn nochmal taufen. Also da meinte man, das ist, steht so in der Bibel nicht drin. Wer Christ wird, getauft wird, das ist nicht so, dass der alles richtig macht. Aber die Frage ist berechtigt, ne? Reicht Jesus? Das war auch eine Frage, die die Gemeinde in Kolosse beschäftigt hat. Da traten eben Irrlehrer auf, also Lehrer, die etwas lehrten, was nicht dem Evangelium entsprach und sagten, ja, das mit Jesus ist alles gut, aber Jesus und ist noch besser. Wenn du sicher sein willst, wirklich in den Himmel zu kommen, dann ist es vielleicht doch gut, dich beschneiden zu lassen, sozusagen Jude zu werden. Oder es ist gut, du betest die Engelmächte an, damit du ja niemanden vergisst, der für dich eintreten kann. Sie haben den Leuten also so ein bisschen zugesetzt und ihnen gesagt, halte doch auch noch die jüdischen Festtage, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal gefragt hast, bist du dir sicher, Jesus alleine, das reicht? In dem Bibeltext, den wir gehört haben, den lese ich jetzt nicht mehr, weil Melanie ihn schon vorgelesen hat, da gibt der Text eigentlich eine Antwort, darum habe ich die Predigt auch so genannt, Jesus Fragezeichen reicht, Ausrufezeichen, weil das wird uns hier mitgegeben. Und ich möchte den Text heute mal von hinten aufrollen, also am letzten Vers anfangen und dann am den ersten beiden aufhören. Und ich möchte mal so dieses Überreich beschenkt sichtbar machen, was wir in Jesus haben. Wisst ihr, die Leute in Kolosse, die waren so wie du und ich, die hatten auch Probleme und Herausforderungen, die sie ihnen manchmal zugesetzt haben. Denen ging es so wie auf diesem Bild, das ich euch mitgebracht habe, wenn du einmal weiterklickst. Der Text bleibt ja weg, einfach das nächste Bild. So, wo bist du gerade? In der Bredouille, ach in Frankreich, wie schön. Die Bredouille liegt nicht in Frankreich. Aber es ist etwas, was dir und mir genauso bevorsteht wie den Leuten in Kolosse. Ne? Jeder von uns kommt mal in Not. Und dann ist eben die gute Frage, trägt mein Glaube, ist Christus der, der mir wirklich helfen kann? Reicht es, mich an ihm festzumachen? Die gleichen Fragen, die ich hier so aufgeworfen habe. Und eins ist für uns Christen ganz wichtig, dass wir immer wieder erkennen, wer Jesus ist. Damit wir wissen, es reicht, an Jesus zu glauben. Der Kern unseres Glaubens, das hat Melanie schon angedeutet, ist eine Person, ist Jesus Christus. Der Kern des christlichen Glaubens sind nicht in erster Linie Bekenntnisse, noch niemals das Wort Gottes, so wichtig das ist. Wir erfahren im Wort Gottes von Jesus. Aber der Kern unseres Glaubens ist also Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Das bekennen wir Christen. Wir glauben an den, der für uns gestorben ist und für uns die Schuld bezahlt hat. Und dann schreibt der Evangelist Johannes einmal, wie wichtig ist, dass wir das verstehen. In Johannes 4, Vers 10 sagt er mal, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht. Na, wenn wir das wirklich verstehen im Alltag, wer Jesus ist, dann würde das unwahrscheinlich viel verändern. Na, es gibt ja manchmal Leute, die man verehrt, die wichtig sind. So eine Person war mal Paul Newman, für die Älteren unter uns ein bekannter amerikanischer Schauspieler, gestorben. Der hatte auch viele Fans, meistens dann eher weiblicher Natur. Eine Frau erzählte einmal, sie war in einer Eisdiele, hat sich ein Eis bestellt und plötzlich stand Paul Newman neben ihr und sie war ganz irritiert, konnte es kaum glauben, ging schnell aus der Eisdiele raus und stellte fest, Mist, ich habe mein Eis nicht, irgendwo ist mein Eis geblieben. Sie sagt, ich gehe am besten noch mal rein und gucke, ob es irgendwo noch steht. Ging rein und beim Reingehen kam ihr wieder Paul Newman entgegen, sagt, suchen Sie Ihr Eis? Sagt sie, ja, sie haben es zusammen mit ihrem Wechselgeld in ihre Handtasche gesteckt. Also die war so irritiert, dass sie ihrem Idol begegnet ist. Das hat für sie alles durcheinander gebracht. Und jetzt stell dir mal fest, wenn wir eines Tages Jesus begegnen, an den wir glauben, wie groß dann diese Freude ist, die Überraschung, vielleicht bleibt uns auch die Spucke weg, vielleicht vergessen wir auch das Eis oder auch was auch immer. Aber das verändert alles, zu wissen, an wen man glaubt, wenn wir das wissen. Und in unserem Text wird Jesus eben so beschrieben, und das ist jetzt das Entscheidende, warum es reicht, an Jesus zu glauben. Da heißt es in Vers 9, in ihm, also in Jesus, ist die ganze Fülle Gottes gegenwärtig. Wenn da die ganze Fülle ist, dann bedeutet das, mehr ist nicht möglich. Das ist vollumfänglich, vollständig. Alles, was wir Christen unter Gott erfassen, finden wir in Jesus, weil er Gottes Sohn ist, er ist Gott gleich. Das bedeutet Ebenbildlichkeit, die Fülle in Jesus. Da gibt es, wie gesagt, nichts zu ergänzen. Was bedeutet das jetzt für dich und mich praktisch, wenn Jesus die ganze Fülle hat? Also, ein paar kleine Hilfen oder Erinnerungen. Einmal in Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus das dem Philippus als Antwort auf seine Frage. Da sagt er, Jesus selbst, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn wir Christen beten und mit Jesus reden, dann dürfen wir wissen, wir begegnen dem Vater. Wir begegnen Gott in seiner Fülle. Und das ist sehr tröstlich für unser Beten, für unser Leben. Wir dürfen das andere mitnehmen, über das Martin vor kurzer Zeit gepredigt hat, aus dem Kolosserhymnus, aus Kolosser 1, Vers 15. Da wird gesagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also in Christus sehen wir Gott. Der ist nicht eine Spiegelung, eine Reflexion, sondern er ist selbst ganz Gott. Der gibt also nicht nur das Licht wieder, sondern er ist selber das Licht. Jesus sagt ja auch, ich bin das Licht der Welt. Also als Antwort auf diese Frage, Jesus, reicht das? Ja, es reicht, ganz eindeutig. Ich möchte euch mal so ein paar Sätze vorlesen, die jemand genannt hat, die habe ich hier nicht mitgebracht, was das bedeutet. Das bedeutet, Jesus ist der Einzige, der uns vollkommen gerecht machen kann. Er ist der Einzige, der dich von deiner Schuld reinigen kann. Jesus ist der Einzige, der deine Vergangenheit wieder heil machen kann. Er ist der eine, der verhärtete Herzen weich machen kann. Das kennt man vielleicht selber, weil man mal so richtig bitter und hart ist, wie schwierig es ist, da rauszukommen. Jesus kann das. Er ist der eine, der dich zum Vater bringen kann. Er ist der eine, der dir Hoffnung mitten in der Bredouille schenken kann, von der wir gehört haben. Jesus ist der eine, der dir ein Ziel für dein Leben gibt. Jesus ist der eine, der dich von Herzen liebt. Also nicht nur den links, rechts, vor oder hinter dir, sondern dich persönlich lieb hat. Und er ist der eine, der für dich gestorben ist, damit du leben kannst. Wisst ihr, das sollen die Kolosser verstehen. Jesus reicht. Und das ist für uns das, was uns befreit, frei macht. Und trotzdem kennen wir manchmal Menschen, die sich trotzdem noch anstrengen wollen, noch mehr tun wollen. Damit wir es verstehen, habe ich uns noch mal ein Bild mitgebracht. Vor Jahren hatte ich das schon mal in der Predigt, wo ein Mann einen Freund hatte. Und dieser Freund ist Zimmermann. Und die kommen immer wieder ins Gespräch über den christlichen Glauben, aber dieser Zimmermann ist der Überzeugung, ich muss doch irgendwas selber tun. Einfach nur glauben reicht doch nicht. Ich will selber was machen. Und sein Freund überlegt ihm, wie er ihm deutlich machen kann, dass es reicht, was Jesus getan hat. Und dann gibt er bei ihm ein Gartentor in Auftrag aus Holz für einen Zimmermann oder einen Tischler. Holzhandwerk, keine große Herausforderung. Der versteht sein Handwerk, macht also dieses Tor fertig. Sein Freund holt es also ab mit dem LKW, sagt, baue ich selber ein, muss ich ja nur einhängen. Ist ja schon alles vorbereitet, komm am Morgen nochmal vorbei und guck, ob alles passt. Macht er, hängt das Tor ein, am nächsten Tag kommt der Zimmermann, sein Freund, also dem er so ein Beispiel geben will. Und der das Tor bestellt hat, hat eine Axt in der Hand, die frisch geschärft ist. Und dann fragt der Zimmermann, was willst du denn mit der Axt machen? Und da sagt sein Freund, ja, ich bearbeite das Holz noch mal ein bisschen nach. Und dann sagt der Zimmermann, du musst das nicht nachbearbeiten, ich bin Fachmann, das hat alles seine Ordnung. Sagt er, nee, das reicht nicht, ich muss noch selber was tun, und haut das ganze Tor so, dass es am Ende fast kaputt ist. Und sein Freund die Krise kriegt und sagt, warum hast du das getan? Um dir deutlich zu machen, wenn Jesus sagt, es reicht, dann reicht es. Was du dazu fügst, macht alles nur schlechter. Es macht es nicht besser. Jesus reicht. Darum sagt Jesus am Kreuz in Johannes 19 den Satz, es ist vollbracht. Es ist alles vollendet. Das müssen wir Christen glauben. Davon leben wir, dass schon alles getan ist. Ludwig Hofacker, ein Erweckungsprediger aus, glaube ich, Süddeutschland, der hat einmal dazu gesagt, ach, an dieses Wort dürfen wir uns halten. Es ist vollbracht, das meinte er. Das ist der feste Anker unseres Glaubens, unserer Hoffnung. Es ist vollbracht. Und zwar so vollbracht, dass weder Sünde noch Tod noch Hölle noch Teufel etwas von dem ganzen Werk umstoßen dürfen und können. Darum frage ich dich und mich, glauben wir das, dass das reicht? Das fragt Paulus die Kolosser. Glaubst du, es reicht, an Jesus zu glauben, weil er der ist, der alles erfüllt hat? Und dann sagt er den Kolossern in diesem Vers 10, durch ihn seid auch ihr zur Fülle gebracht. Weil Jesus alles hat, habt ihr alles, was ihr braucht zum Leben. Aber jetzt gehe ich rückwärts. Paulus macht aber deutlich, dass der Glaube herausgefordert ist von den Leuten in Kolosse, auch deiner und meiner im Alltag. Er spricht davon in Vers 8, wir lesen einmal Vers 8, gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt. Er gebraucht ein Bild von Seeräubern, von Soldaten, die Kriegsbeute machen, uns etwas entreißen, das sollen wir nicht zulassen. Weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die verbreitet werden, sollen sie das über sich ergehen lassen. Man muss nicht kampflos zuschauen, wenn Leute einem einreden wollen, Jesus reicht nicht, du musst mehr tun. Da muss man nicht einfach Ja zu sagen, sondern im Gegenteil sagt Paulus den Kolossern, dagegen müsst ihr aufstehen, das dürft ihr nicht dulden. Sie sollen achtsam sein, dass das nicht passiert, damit man ihnen nicht das Fell über die Ohren zieht, so würden wir heute sagen. Und er nennt zwei Gefahren, die Irrlehren, von denen habe ich schon gesprochen, ne? Mehr zu tun, Feiertage zu halten, unter Umständen beschneiden lassen, die Engel anbeten. Eins muss uns deutlich sein, und das ist für Christen unverzichtbar, Christen brauchen kein Jesus plus irgendwas anderes. Ne? Wenn Jesus reicht, dann reicht Jesus. Dann reicht es auch. Und dann muss man nicht was dazu packen. Wieso irgendwelche Mächte anbeten, macht Paulus den Kolossern deutlich, wenn sie sowieso Jesus unterstehen, wenn er mächtiger ist als alle Mächte und Gewalten. Macht doch gar keinen Sinn. Wieso zusätzlich gesetzliche Anstrengungen befolgen, wenn Jesus euch frei gemacht hat, wenn er eure Schuld bezahlt hat, wenn er einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das Kreuz, den Schuldbrief ans Kreuz geheftet hat. Und ich möchte euch warnen oder so eine Warnung mitgeben, immer vorsichtig zu sein, wenn jemand sagt, Jesus ist gut, aber mach das noch zusätzlich, Finger weg, wenn Jesus nicht reicht, dann ist irgendwas im Busch und nicht in Ordnung. Da muss man auf die Barrikaden gehen oder weglaufen, was weiß ich, auf jeden Fall nicht dazu eine gute Miene machen, weil das nicht richtig ist. Paulus spricht auch noch von Philosophien. Jetzt ist Paulus kein Philosophiefeind, denn ein Philosoph heißt einfach übersetzt ein Liebhaber der Weisheit. Der Paulus liebte die Weisheit, der hat auch so argumentiert bei der Rede auf dem Areopag, hat er philosophisch mit den Griechen diskutiert. Also Paulus ist nicht dagegen, dass man sie nachdenkt, philosophisch sich beteiligt, aber er ist gegen Philosophien, die leer sind, die das Christentum untergraben, die die Stellung Jesu nicht anerkennen, gegen leere Philosophien heißt es, trügerische Philosophien, dagegen ist Jesus. Solche Philosophien heute gibt es auch, die auftreten und Christen dann herausfordern und eigentlich leere Philosophien sind. Eins wäre vielleicht das sogenannte progressive Christentum. Und dann gibt es Christen, die sind nicht nur Christen, die sind progressive Christen. Progressiv heißt fortschrittlich, vorangeschritten. Wie zum Beispiel ein Amerikaner heißt Brian McLaren, der sagt dann zum Beispiel, wir haben eine reifere Sicht auf Gott als unsere Vorfahren. Wir wissen einfach besser, wie man Dinge zu verstehen hat, als die das damals wussten. Was bedeutet sowas in der Folge? Dann wird den Christen gesagt, die Bibel ist nicht mehr Gottes Wort, müsst ihr nicht ernst nehmen, muss man suchen, was von Gott ist und was nicht. Es gilt allerdings in Kirchen, glaube ich, dieser Satz, den ich mal gelesen habe, ich weiß nur nicht von wem, ich habe das Zitat mitgebracht, je weniger die Bibel in der Kirche gilt, desto offener wird sie für andere Offenbarungsträger. Na, das muss ja mit was anderem gefüllt werden, wenn die Bibel nicht mehr das ist, wie sie verstanden werden will oder wie es die Christen über Jahrtausende verstanden haben. Was bedeutet es noch, wenn man progressives Christentum, dann ist die Rede davon, dass das Bild von Jesus kleiner wird. Es wird uns ein reduzierter Christus gepredigt. Ja, dann ist Christus nicht mehr für unsere Schuld gestorben, stellvertretend, sondern weil er uns so dolle lieb hat, was ja auch stimmt. Aber Gott würde doch nie seinen Sohn sterben lassen wegen uns. Das ist doch archaisch. Das klingt vielleicht modern, das steht nur nicht so in der Bibel. Also hat da keinen Widerhall. Progressive Christen, die treten dann auch oft sehr überheblich auf. Sie wissen ja alles besser. Die haben ja sozusagen die Weisheit der Moderne gefressen. Jemand, der die auch gefressen hat, hat deshalb einmal dazu geschrieben, John Smirek hat geschrieben, vielleicht liegt der Grund dafür, also es ist sarkastisch gemeint, ne, dass sie alles ablehnen, was alle bisherigen Christengenerationen zu einer langen Liste von Themen geglaubt haben, darin, dass diese Leute endlich herausgefunden haben, was Jesus mit allem, was er sagt und tat, wirklich gemeint hat. Vielleicht ist das die Antwort. Man muss sich immer fragen, hat Gott wenigen Auserwählten, die meistens aus der westlichen Welt kommen, heute so die Augen geöffnet, dass sie besser wissen als alle Christen, die zuvor gelebt haben, was gut und richtig ist? Das wage ich zu bezweifeln. C.S. Lewis, ein Philosoph, ein christlicher Philosoph, der hat das chronologischen Snobismus genannt. Das erkläre ich mal. Ein Snobist ist ein Wichtigtuer. Die nehmen unsere Zeit, ihre Erkenntnis wichtiger als das, was alle anderen vor ihnen gedacht haben. Und darum sind sie eben in ihrer Art überheblich. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht solchen Philosophien einfach gleich folgt und nachgibt. Da muss man, ich möchte Mut machen zum Beispiel, Apologetik ist ja die Lehre, den christlichen Glauben zu verteidigen. Auch mal Bücher zu lesen, die einem helfen. Warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Wie haben die Kirchenväter das gesehen? Und dann wird man feststellen, viele der Dinge, die heute genannt werden, gab es schon vor 1800 Jahren, auch schon in der Kirchengeschichte, hat damals schon genauso bewegt wie heute. So, jetzt gehe ich noch weiter zurück. Was kann man also tun? Zu was fordert auf? Was rät Paulus? Wir lesen nochmal Verse 6 und 7. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen, richtet also euer Leben an ihm aus, bleibt in ihm verwurzelt, gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn, werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und hört nicht auf, Gott zu danken. Es wird gesagt, an Jesus auszurichten, den die Christen ja kennengelernt haben. Er ist der Herr der Gemeinde und dann ist ja auch gut, wenn man sich an dem Herrn orientiert. Er sagt den Christen, orientiert euch zuallererst an Jesus. Lasst ihn Herrn sein, fragt ihn. Ein zweites sagt Paulus, er sagt, bleibt verwurzelt. Bleibt verwurzelt. Schlagt Glauben, Wurzeln in dem, was euch gelehrt wurde. In Christus, im Evangelium, bleibt bei dem Übertragenen. Wurzeln sind wichtiger als das, was man über dem Baum sieht. Ich habe da ein Bild gefunden, das fand ich ganz schön. Der eine Baum lacht den anderen aus, aber der kleine Baum hat viel tiefere Wurzeln. Und wenn es drunter und drüber geht, wäre ich lieber der kleine Baum als der große, denn der große hat auch mehr Angriffsfläche und wird viel schneller umgepustet. Bei dem Orkan Kyrill, 2006 oder 2005 war das, glaube ich, ne? Guck mal in den Wäldern, Vor allem die Flachwurzler, die hat es alle umgehauen. Kiefern und ähnliche. Ne, die Eichen haben ein bisschen, die haben ja Herzwurzeln tiefer. Die haben es eher überstanden, aber die Flachwurzler hatten schlechte Chancen. Und das gilt im christlichen Glauben ähnlich. Ne, wenn man nur flache Wurzeln hat, wird man eher umgeworfen, als wenn man tief verwurzelt ist in dem, was man glaubt. Ulrich Schaffer, das war ein Dichter, ein christlicher Poet, der hat dazu einmal was geschrieben, das fand ich ganz schön, über das Wurzeln schlagen, über Verbundensein. Ich spüre deinen Drang, mich zu durchfließen, bis in die feinsten Äderchen. Du willst mein Herzblut sein in allen Bahnen des Lebens und dich sichtbar machen in den Blättern und der Frucht, die ich trage. Und dann bittet er Jesus, breite dich aus in mir, dringe ein, auch wenn ich manchmal diese Einladung zurücknehmen möchte, weil ich Angst habe vor deinen Wegen mit mir. Durchkreise mich, verändere und erneuere, denn ich weiß ja, dass nur dein Geist wirklich Leben und Frucht bringt. Also das zweite war verwurzelt bleiben, das dritte war auf Christus gründen. Wir Christen haben ein Fundament und das ist entscheidend. 1. Korinther 3, Vers 11 schreibt Paulus diesen bekannten Vers. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Und dann sagt er diesen Satz, niemand kann ein anderes legen. Also nicht, was den christlichen Glauben betrifft. Wenn das ersetzt werden soll, dann wird es falsch. Dann ist es Irrlehre im Raum, ist es nicht richtig. Und das Fundament ist entscheidend. Wenn man an Sterben geht, kann man das humorvoll nehmen, so wie auf diesem Bild, fand ich ganz nett. Hier ruht Salvatore, der Hütchenspieler, oder hier, ne? Man kann sich über den Tod lustig machen. Ich vermute, das ist aber eher mit KI gemacht, ich weiß es nicht, ob Salvatore wirklich so gestorben ist. Aber ich fand es einfach köstlich, ne? Mal so ein bisschen Humor. Das wird dir nun nicht helfen. Also ich bin nicht gegen Humor, im Gegenteil, ich liebe Humor, ne? Aber was trägt, was uns in den Himmel bringt, ist Christus. Das Festhalten an Christus, das Klammern an Christus, das ist entscheidend. Und das trägt aber auch. Wenn ihr habt es vielleicht schon gelesen, Jürgen Tesch ist verstorben in der Nacht von Freitag auf Samstag. Er weiß, wo er hinkommt. Und das war ihm auch wichtig, weil er ein Fundament hat, das trägt. Und ein letztes rät Paulus den Kolossern noch, seid reichlich dankbar, heißt es da. Sie sollen Dankbarkeit in ihrem Leben bewahren. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Durch Dankbarkeit wird das Leben zu Brausepulver, es bekommt Farbe, beginnt zu sprudeln. Das heißt, dankbar macht das Herz fröhlich, danken verändert. Das bringt uns weg von dem Kreisen ums Negative. Es führt uns auch dazu, das Gute zu sehen, das Schlechte nicht zu ignorieren, aber das Gute zu sehen und Gott dafür Danke zu sagen. Und es verändert wirklich etwas. Vielleicht ein Tipp, was ich gelesen habe, wo jemand sich vorgenommen hat, jeden Abend sich zwei Fragen zu stellen, bevor er ins Bett geht. Und die zwei Fragen waren, wofür bin ich dankbar und was will ich loslassen, was will ich nicht in die Nacht mitnehmen. Und das finde ich ganz wichtige, hilfreiche Fragen. Wofür bin ich dankbar, was will ich verändert, wie man dann einschläft und wie man später wieder wach wird. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, das wurde deutlich. Nochmal diese Frage, reicht's Jesus? Fragezeichen, reicht? Ausrufezeichen, ne? Jesus reicht wirklich. Das sagt der ganze Kolosserbrief. Du brauchst nicht mehr als Jesus, aber du brauchst vor allem auch nicht weniger als Jesus, sondern Jesus. Und das ist das, was uns unser Leben verändert. Und ich möchte euch Mut machen, euch daran festzuhalten, festzuklammern. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, so eine Beziehung mit Jesus habe ich noch gar nicht, dann lass dich von Jesus einladen. Der sagt, auch du kannst mit mir leben. Ich bin immer nur ein Gebet von deinem Herzen weg. Ich möchte dein Leben neu machen. Ich möchte dein Leben verändern. Ich kann dir das schenken. Ich sage mal im Namen Jesu herzliche Einladung an alle, die das vielleicht noch nicht kennen, selber Kinder Gottes zu werden, Jesus kennenzulernen. Wer nicht weiß, wie das geht, darf gerne nachher mit mir sprechen und auf mich zukommen. Aber Jesus ist das, was zählt. Karl Barth, einer der bekanntesten evangelischen Theologen, der hat unwahrscheinlich dicke Bücher geschrieben, gute. Der hat, wurde einmal von einem Studenten gefragt, nach jahrzehntelangem Forschen, hat ihn der junge Mann gefragt, was das Ergebnis seines jahrzehntelangen Forschens ist. Und er erwartete jetzt eine hohe, theologisch komplizierte, fachliche Antwort. Und weiß jemand, wie Karl Barth geantwortet hat? Er hat einfach ein altes Weihnachtslied zitiert, was wir jedes Weihnachten singen, eine Strophe. Das war, was er dem Studenten gesagt hat. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Amen. Ich möchte gleich beten. Ihr habt gehört, die Taufe ist heute ausgefallen, das Wasser ist drin. Falls also jemand heute ganz kurzfristig seinen Glauben an Jesus bekennen will, ich weiß noch nicht, wie wir das mit Tauschklamotten machen müssten, aber das ist ja euer Problem. Aber ich will es nicht euch vorenthalten. Ich habe es geschrieben, es gibt die Geschichte Apostelgeschichte 8, wo Philippus den Kämmerer aus dem Morgenland tauft und der Kämmerer dann sagt, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Hier ist Wasser, also haben wir auch. Ne? Und dann sagt, in manchen Texten sagt Philippus dann, glaubst du an Herrn Jesus Christus, dann kann ich dich taufen. Und Philippus, der Kämmerer, sagt dann, ja, ich glaube, und dann wird er getauft. Also falls jemand auf seinen Glauben getauft werden will, jetzt singen wir gleich Lobpreislieder. Ich werde hier an der Seite sein, man kann gerne auf mich zukommen. Ich weiß nur nicht, wie das mit den Kleidern gelöst wird. Aber ich würde dann gerne mit euch klären, einfach die Frage, ob ihr wirklich an Christus glaubt. Das wäre schon so eine Vorbedingung. Aber nur als Angebot. Wenn jetzt keiner kommt, wäre ich ehrlicherweise auch nicht überrascht. Aber ich hätte Klamotten mit, ich bin vorbereitet. Meine Latschen sind da, ich kann ins Wasser, alles gut. Aber jetzt lade ich ein, dass wir gemeinsam Gott loben mit einigen Liedern und ihr leitet uns in Lobpreis. Danke.